Berlin, Deutschland. Adoyan Farkas war 40 Jahre alt und der Boss einer der führenden kriminellen Vereinigungen in Ungarn mit dem Sitz in Budapest. Er lebte und arbeitete hauptsächlich in dem am östlichen Donauufer gelegenen Stadtteil Pest. Allerdings plante er in 8 Tagen eine Reise nach Berlin. Der Ungar gab sich normalerweise umgänglich und großzügig, aber seinen Gegnern gegenüber war er absolut gnadenlos. Eine Mischung aus Gerissenheit und Brutalität hat ihn ungewöhnlich schnell an die Spitze des organisierten Verbrechens gebracht. Und dank einer gesunden Prise Verfolgungswahn hatte er sich bis jetzt dort gehalten. Farkas bezahlte seine Untergebenen bemerkenswert gut und sicherte sich so ihre ungeteilte Loyalität. Aber er sorgte auch dafür, dass niemand allzu lange allzu dicht in seiner Nähe blieb. Das leuchtete Viktor ein. Farkas Aufstieg war schließlich eng verbunden mit dem Untergang einiger anderer, ehemals mächtiger Persönlichkeiten. Das Dossier von Viktors neuem Auftraggeber war sehr ausführlich und gespickt mit zahlreichen überflüssigen Details über Farkas und seine diversen illegalen Aktivitäten. Viktor wusste nicht, ob diese Ausführlichkeit der Regel entsprach oder lediglich dem Umstand geschuldet war, dass der Auftrag mit einer ganzen Anzahl potenziell problematischer Bedingungen verknüpft war. Dass Farkas in Berlin umgebracht werden sollte, gehörte nicht dazu. Im Ausland war er deutlich verwundbarer als in seinem heimatlichen Umfeld. Darüber war sich Farkas sehr wohl im Klaren. Deswegen wurde er immer von mehreren Leibwächtern begleitet. Das war nicht weiter verwunderlich und bei weitem nicht das erste Mal, dass Viktor sich mit solchen Vorsichtsmaßnahmen auseinandersetzen musste. Doch Farkas Vorkehrungen gingen weit darüber hinaus. Die einzige wichtige Information, die Viktors Auftraggeber nicht hatte auftreiben können, war die Antwort auf die Frage nach Farkas Unterkunft während seines Aufenthalts in Berlin. Wohin auch immer Farkas reiste, was auch immer der Grund für die Reise war, die Unterkunft wurde so spät wie möglich gebucht, oft erst 1 oder 2 Tage vor der Abreise. Er stieg nie zweimal im selben Quartier ab und schickte jedes Mal seinen engsten Vertrauten voraus, um mehrere Unterkünfte persönlich in Augenschein zu nehmen. Dabei handelte es sich immer um Apartments oder Häuser. Farkas stieg nie in Hotels ab. Viktor konnte es ihm nicht verdenken. Hotels konnten gefährliche Orte sein. Viktor musste Farkas Sorgfalt im Hinblick auf seine persönliche Sicherheit bewundern, auch wenn seine Arbeit dadurch deutlich erschwert wurde. Aber das war natürlich der Sinn des Ganzen. Trotzdem, unmöglich war es nicht. Ganz und gar nicht. Von der Aufmerksamkeit und Sorgfalt, die Farkas bezüglich seiner Sicherheit an den Tag legte, war bei dem Mann, den er als Vorhut vorausgeschickt hatte, nichts zu erkennen. Ben Steak hatte sein Business-Class-Flugticket und sein Hotelzimmer 2 Wochen im Voraus bezahlt. Viktors Auftraggeber hatte also genügend Zeit gehabt, um persönliche Informationen über ihn einzuholen, zum Beispiel über seine Glutenunverträglichkeit oder seine Leidenschaft für das Roulette-Spiel, die amerikanische Variante, nicht die französische. Dick schlenderte einen Tag nach Viktors Ankunft in Berlin durch die Ankunftsschleuse. Er zog einen goldfarbenen Hartschalenkoffer hinter sich her. Der Flug von Budapest hatte nur 90 Minuten gedauert und Zeitverschiebung gab es keine. Aber trotzdem sah Dick völlig erledigt aus. Seine teigige Haut und die roten Augen deuteten darauf hin, dass er die halbe Nacht wach und den größten Teil davon betrunken gewesen war. Er war gut 1,80 Meter groß und hager, fast schon ausgemergelt. Die dunkelbraunen, kinnlangen Haare schimmerten ölig und waren seit mindestens 24 Stunden nicht mehr gewaschen worden. Er trug einen silbrig grauen Anzug, der erheblich mehr Knitterfalten aufwies, als nach einem kurzen Flug zu erwarten waren. Sein weißes Hemd hing ihm lose über die Hüften und war bis zum Brustbein aufgeknöpft. Der Ausschnitt gab den Blick auf eine behaarte Hühnerbrust frei. Viktor stand inmitten von Menschen, die auf Angehörige oder Geschäftspartner warteten, sah Dick vorübergehen und folgte ihm. Vor dem Flughafen versuchte Dick in gebrochenem Deutsch einem kleinen nordafrikanischen Taxifahrer zu erklären, wie er den goldenen Koffer im Kofferraum zu verstauen hatte. Victor ging neben dem Vorderrad des Taxis in die Knie und band sich die Schnürsenkel. Beim Aufstehen steckte er die Hand für einen kurzen Augenblick in den Radkasten und hinterließ dort eine kleine Dose aus gehärtetem Zeltstoff.